und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher, mal wieder sitzt neben mir Kim. Hallo Kim.
Hallo.
Und wie immer stellt auch Kim heute unseren Gast vor.
Ja, wir haben heute hier Marina Kahn und du bist für uns Grüne im Stadtrat und auch im Beirat für Migration und Integration in Koblenz.
Hallo Marina.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute gekommen bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Und wir würden auch direkt mal mit einer schnellen Fragerunde starten.
Genau, es etabliert sich jetzt so langsam mal als unser Einstiegsding.
Das lockert
ich find's
so
super,
auf, ne?
Ich finde es super. Also Marina, mein Lieblingsort in Koblenz ist?
Meine Wohnung.
Schön, die Antwort hatten wir noch nicht.
Stimmt.
Marinas Wohnung schon gar nicht als Antwort. Ja.
Wäre auch ein bisschen komisch, wenn die von jemand anderem gekommen wäre. Ja. Am meisten Spaß macht mir in meiner politischen Arbeit,
dass ich mitgestalten und mitbestimmen kann.
Und die letzte Frage zum Einstieg. Ich möchte erreichen,
dass wir die Vielfalt in der Stadt Koblenz als eine Bereicherung sehen.
So, du machst direkt das Thema Vielfalt auf. Und das ist ja auch das Thema, worüber wir heute sprechen wollen. Über ja, Interkulturalität, über Vielfalt in Koblenz. Vor allem auch in, ja, mit Patienten in der Pflege oder im Krankenhaus. Das ist ein großes Thema, weil du da eine Veranstaltung mit am Planen bist, worüber auch wir lange sprechen werden. Aber erstmal zu dir. Du bist hier für uns im Stadtrat, hat die Kim schon gesagt. Und wohnst auch in Koblenz immer schon oder bist du irgendwann hier nach Koblenz gekommen?
Nee, ich bin 2013 nach Koblenz gezogen. Ich habe geheiratet. Mein Mann ist aus Koblenz und ich bin zu ihm gezogen.
Und was machst du beruflich?
Ich habe Zahnmedizin studiert und promoviert in Mainz und arbeite als Zahnärztin.
Und wie bist du dann zur Politik gekommen?
Ich bin in der Pfalz in Frankenthal aufgewachsen und habe mich schon immer für die Politik und gesellschaftliche Themen interessiert und oft in städtischen Veranstaltungen mitgewirkt. Vor allem, wenn es so um Integration und für ein besseres Miteinander statt Nebeneinander ging, Aufklärung über andere Kulturen und Religionen, Abarbeiten von Vorurteilen, ehrenamtliches Aushelfen und so weiter, habe ich immer auch schon zu meiner Schulzeit gemacht. Und ja, oft ist auch die muslimische Frau ja in der Politik Zielscheibe. Und ich habe mich immer gewundert, warum ich nicht die Möglichkeit habe, mitdiskutieren zu können. Und so habe ich mich dann für die Politik interessiert. Und als ich nach Koblenz gezogen bin, habe ich die Grünen kennengelernt. Und dann
warst du ja begeistert.
Genau.
Ja, also jetzt kannst du ja mitdiskutieren, im Stadtrat zumindestens. Und wie lange schon? Wie lange machst du da schon mit? Du bist ja seit 2013 dann hier.
Tatsächlich erst seit der letzten Kommunalwahl, also Sommer 2019.
Ist mittlerweile, also die letzten Folgen auch, ne? Mit Uli und Uli waren auch, das waren alles hier die Startschüsse, der letzte Stadtrat, die letzte Kommunalwahl. Du bist dann auch dadurch zu uns gekommen, zur Grünen Partei gekommen und in den Stadtrat gekommen.
Genau, also das ist auch das Gute. Wir sind eine Mischung aus vielen neuen Stadtratsmitgliedern. Wir haben aber auch viele, die schon seit längerem dabei sind. Aber ja.
Eine gute Mischung also.
Genau.
Und den Beirat für Integration und Migration und Integration, Entschuldigung. Da bist du dann auch schon, die 2,5 Jahre sind es ja jetzt, ne?
Genau, ich bin gleichzeitig dann mit dem Stadtrat auch in den Beirat für Migration und Integration und ja.
Vielleicht müssen wir gerade mal klären, was ist das so? Also Beirat für Migration und Integration, im besten Fall hat das irgendjemand, der gerade diesen Podcast hört, schon mal gehört, aber ich glaube, die allerwenigsten, inklusive mir, können sich wirklich was darunter vorstellen. Was ist überhaupt ein Beirat und dann eben speziell Beirat für Migration und Integration?
Der Beirat für Migration und Integration in Koblenz besteht aus 17 Mitgliedern. 12 davon sind gewählt. Das heißt, es gibt eine extra Wahl, wo Menschen mit Migrationshintergrund sich aufstellen lassen können und Menschen, die einen Migrationshintergrund haben, wahlberechtigt sind. Und wir haben 12, die gewählt wurden und 5 davon sind vom Stadtrat berufene Mitglieder. Das heißt, 5, die im Stadtrat gewählt worden sind, sind automatisch, je nach Parteizugehörigkeit und Prozente, wie viele Sitze man hat, auch im Beirat. So bin ich nicht im Beirat gewählt worden, sondern ich bin ein Stadtratsmitglied, das im Beirat berufenes Mitglied ist.
Und das habe ich jetzt gerade richtig verstanden. Jeder, der in diesem Beirat ist oder jede, ist dann auch also gleichzeitig selber mit Migrationshintergrund oder das ist nicht automatisch?
Ich glaube, es ist nicht mal Voraussetzung, okay. Bin mir aber nicht sicher.
Okay, aber die werden von den Leuten dann gewählt, die genau. einen Hintergrund haben.
Genau.
Okay, aber du selbst hast auch einen Hintergrund, Migration, Integration, oder warum ist das für dich ein Thema, was wichtig ist? Warum hast du dich da rein berufen lassen?
Ja, ich habe pakistanische Wurzeln. Meine Eltern sind aus Pakistan hierher gekommen. Und ich bin quasi die erste Generation, die hier geboren und aufgewachsen ist. Und der Grund, warum ich mitgemacht habe bei der Kommunalwahl oder auch beim Beirat für Migration und Integration, ist tatsächlich, dass meine Eltern aus einem Land kommen, wo die demokratischen Werte wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit keine Selbstverständlichkeit sind, wie wir sie kennen. Und ich bin ja auch mit den Werten groß geworden. Und es ist wichtig zu erkennen, dass diese Demokratie und die Werte keine Selbstverständlichkeit sind und es immer Menschen gibt, die sich dafür einsetzen und die Demokratie verteidigen. Das sehen wir ja auch jetzt bei den Corona-Märschen, dass wir Gegendemos veranstalten müssen und auch bei vielen anderen Punkten. Und ich wollte mich daran beteiligen. Und bei der Kommunalpolitik ist es so, es ist zwar die unterste staatliche Ebene, aber die wichtigste, weil hier bekommt die Politik, also die Demokratie, Hand und Fuß. Hier ist man sehr bürgernah und alles ist greifbar. Und ohne das Engagement vor Ort ist es halt nicht denkbar. Und einer muss es machen.
Und das bist du.
Und das bin ich, genau. Also ich opfere wirklich meine Freizeit dafür, dass wir uns gemeinsam gegen Hetze, Rassismus, Antisemitismus und so weiter einsetzen können und die Demokratie stärken. Und dann hoffe ich natürlich, also meine Motivation ist es wirklich, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Stadt dann zu eine lebenswerte Stadt für alle ist.
Zum Thema Rassismus werden wir auf jeden Fall noch kommen. Ein Thema, was aber auch ja damit zusammenhängt, dass es eine lebenswerte Stadt wird, Koblenz für alle, die hier leben, ist ja der kultursensible Umgang im Gesundheitswesen. So oder so ähnlich heißt die Veranstaltung, die du am Organisieren bist aktuell. Erzähl uns doch mal, was steckt dahinter und worum geht's?
Genau, ich bin ja gesundheitspolitische Sprecherin für die Grünen und kenne die Probleme, die in den städtischen Krankenhäusern, aber auch zum Teil in den ärztlichen Praxen ablaufen, sowohl aus Patienten, aber auch als Ärztin aus der Sicht eines Arztes. Dann kenne ich das Thema auch als muslimische Frau und auch aus der Sicht der Politik und habe oft festgestellt, dass die Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oft den Patienten wohlwollend helfen wollen, aber das Verständnis von der anderen Kultur komplett fehlt. Und das führt dazu, dass man oft in den Kliniken zum Beispiel in Notfallsituationen aufeinander trifft. Und die Patienten, die fühlen sich nicht ernst genommen, weil der Behandler, der Therapeut, das Verständnis für gewisse Sachen nicht mitbringt. Oft sind die muslimischen Patienten überfordert, wenn die Werte und Normen nicht ernst genommen werden in der Behandlung. Und auf der anderen Seite sind aber auch die medizinische Einrichtungen überfordert, weil sie einfach die Religion oder die Kultur oder die Tradition, die der Patient mitbringt, nicht kennt. Und es ist aber gar nicht böse gemeint, es ist gar nicht rassistisch gemeint, aber weil das Verständnis fehlt, werten die Patienten, oft muslimische Patienten, dies als Diskriminierung. Und ich wollte damit für ein besseres Miteinander unter dem medizinischen Personal und dem Patienten mit meiner Fortbildungsveranstaltung fördern.
Kannst du das ganz konkret machen? An was für Werte können dazu einen Konflikt führen? Oder was für Situationen können entstehen, wo es zu diesen Konflikten kommt, die du gerade beschrieben hast?
Also erstmal ist es ganz wichtig, das ist auch die Intention meiner Veranstaltung, dass die Zuhörer, die Interessenten mitnehmen, dass wir in Europa eher den Rückzug der Religion aus vielen Lebensbereichen kennen. Ja, so hat sich Europa und so haben wir uns in Deutschland entwickelt. Und die Kirche und das Christentum ist eher zurückgegangen. Während die muslimische Patienten einen ganz anderen Bezug zur Religion haben. Und da kann es sein, dass ein praktizierender muslimischer Patient seinen ganzen Tagesablauf nach muslimischen Ritualen festlegt. Und das sind schon mal die ersten Probleme, die entstehen können, dass seitens des Behandlers einfach das Verständnis für viele Sachen nicht da ist.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel haben wir eine Geschlechtertrennung im Islam. Ja? Und viele Frauen fühlen sich einfach wohler, wenn sie von einer Frau behandelt werden. Das ist natürlich auch bei vielen anderen so. Aber im Islam, dadurch, dass wir diese Geschlechtertrennung haben, ist es verstärkt. Und natürlich können muslimische Frauen nicht in Anspruch erheben, wenn sie zur Behandlung kommen, dass da eine Frau sie behandelt, weil das können wir aufgrund des Mangels an Personals gar nicht gewährleisten. Aber es reicht schon, wenn man weiß, dass eine Frau sich vielleicht nicht so öffnen würde wie vor einer Frau. Dass der männliche Behandler zum Beispiel einfach das weiß. Oder auch so ganz andere Ritualen wie in Ramadan, was zu beachten gilt, dass Patienten nicht während der Fastenzeit zum Beispiel geimpft werden wollen. Ja, aber nach dem Fastenbrechen ist es gar kein Problem. Andererseits ist es aber auch wichtig, was viele Muslime nicht wissen, dass wenn sie krank sind, dürfen sie nicht fasten. Ja, und das ist auch, was viele Muslime nicht wissen, das ist auch gut für den Arzt zu wissen zum Beispiel, dass er den Patienten darauf hinweist, okay, es ist eine Pflicht im Islam zu fasten, aber aus gesundheitlichen Gründen dürfen sie das nicht und das ist auch im Islam so, dass man da nicht fasten darf.
Jetzt muss ich auch gerade dazwischen fragen, wenn jetzt ein, ich sag mal, christlicher Arzt jetzt dem Muslimen sagt, sie dürfen heute nicht fasten, sie sind krank. Ist das besser?
ja, ich meine, er bringt ja die dieses Fachliche mit. Und ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass der Patient dann auch auf den Arzt hört.
Aber warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass dieses Verständnis da ist? Also was bringt das den Patientinnen, außer dass man sich natürlich, was super wichtig ist, nicht diskriminiert fühlt, aber ist das für den Genesungsprozess zum Beispiel auch besser?
Ja, das ist ja auch das Traurige. Ich habe ja selbst Medizin studiert, Zahnmedizin. Und auch wenn ich mir die Entwicklung angucke, dann hat sich die Medizin sich so entwickelt, dass wir quasi die psychische und die soziale Dimensionen komplett ausgeblendet haben. Wir gehen auf kulturelle Hintergründe des Patienten überhaupt nicht ein. Wir arbeiten nur mit Qualitätsstandard und mit Richtlinien, Leitlinien. Und vergessen dann dabei oft, nicht immer, aber oft, den Patienten als Ganzes zu sehen. Und zum Beispiel die Einstellung des Patienten gegenüber einer Erkrankung kann eine sehr große Rolle spielen, den Patienten zu verstehen, welche Bedeutung eine gewisse Erkrankung für den Patienten hat und kann natürlich zu einem besseren Therapieverlauf beitragen, wenn man den Patienten somit besser versteht.
An wen richtet sich die Veranstaltung? Vor allem an Patienten, in dem Fall wären ja das dann Muslime, oder vor allem an Mediziner, die ja dann...
Innen.
MedizinerInnen, vielen Dank.
Wir gendern übrigens.
Wir probieren es zumindest.
Ja, okay. Die Veranstaltung ist für jeden, der sich dafür interessiert, offen. Ich freue mich über jeden, der teilnimmt. Für Ärzte ist es so, dass wenn sie sich offiziell anmelden, haben wir die Veranstaltung bei der Kammer angemeldet. Sie bekommen Fortbildungspunkte. Natürlich ist es für medizinisches Personal ein Thema, das sie dann direkt im Alltag auch anwenden können und attraktiver. Und deswegen habe ich auch sehr viele Anmeldungen aus dem Gesundheitswesen, aber eingeladen ist jeder.
Dann kurz mal, wann und wo findet das denn überhaupt statt?
Nächste Woche Mittwoch, 16.02. online, Corona-bedingt leider online, 17.30 Uhr und ja.
Die Anmeldung geht dann an wen?
An mich.
Am besten verlinken wir dann deine E-Mail-Adresse oder wie meldet man sich an?
Genau, also ich habe eine E-Mail-Adresse hinterlegt, da können sich alle anmelden und dann schicke ich auch den Link zu, aber der Zugangslink zur Veranstaltung ist auch auf dem Flyer abgebildet.
Wie lange dauert die Fortbildung und wer hält da Vorträge?
Also einmal gehört zu unseren Referenten Professor Stefan König aus Ludwigshafen. Er ist Gerichtsgutachter und schwerpunktmäßig mit einer Praxis in der Neuropädiatrie tätig. Und er wird zum Thema Krankheitsverständnis und Heilung im Islam einen Vortrag halten. Dann haben wir einmal Osama Ahmed, das ist ein Psychologe, der nochmal schwerpunktmäßig auf die Psychotherapien eingeht, welche Schwierigkeiten da kommen, zum Beispiel die Sprachbarriere, welches viele Migranten und muslimische Patienten mitbringen. Da sind sie natürlich gefordert, dann die Sprache zu lernen, sonst ist es ja noch schwieriger, eine Behandlung einzugehen. Und dann haben wir aus Koblenz Segi Akçan. Er hat in Koblenz einen kultursensibles Pflegedienst und wird dann auch nochmal auf das Thema eingehen und auch seine Geschäftsführung vorstellen.
Klingt auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Veranstaltung. Also die große Werbung für alle HörerInnen. Schaltet euch da rein. Muss man sich, also kann man auch spontan teilnehmen oder man muss sich wirklich anmelden und bekommt dann den Link wahrscheinlich? So läuft das so.
Nee, also es ist wirklich, jeder ist herzlich eingeladen. Man kann auch spontan teilnehmen. Aus technischen Gründen, weil wir nicht wissen, wie der Zulauf sein wird, weil wir auch viel Werbung dafür gemacht haben, habe ich tatsächlich drauf geschrieben, dass Anmeldung erwünscht ist, um einfach einen Überblick zu haben. Aber wir freuen uns auch auf jeden, der dann spontan zuschaltet.
Ich würde jetzt gerne nochmal darüber sprechen. Du hattest ja eben schon mal die sprachliche Barriere im Klinikalltag so mal angesprochen. Aber welche Rolle spielt die für die Person? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt in einem Land bin, wo ich die Sprache einfach nicht spreche, dann und dann auch noch krank werde, blöderweise, dann hat das ja auch was damit zu tun, dass ich mich nicht verstanden fühle oder vielleicht auch die Schritte, die gegangen werden, gar nicht nachvollziehen kann. Wie fühlen sich Personen dann, die das durchleben müssen?
Ist eine sehr schwierige Frage, weil ich ja schon immer Deutsch konnte und gar nicht so mit diesen sprachlichen Problemen aufgewachsen bin. Aber ich kann mich teilweise in Patienten hineinversetzen. Man muss es halt aus Sicht des Patienten sehen. Wenn wir uns vorstellen, dass jemand, der krank wird und dann mit unserem Gesundheitssystem konfrontiert wird, die Sprache nicht kennt, sich nicht verstanden fühlt aufgrund der Sprache und dann noch eine andere Kultur mitbringt, dann ist es natürlich auch eine größere Belastung für Patienten als jemand, der hier aufgewachsen ist und sonst keine Sprachprobleme hat. Und das ist natürlich, da ist ja natürlich der Patient in der Verantwortung, die Sprache zu lernen und die Voraussetzung für die Integration ist ja auch die Sprache, ist halt natürlich schwierig.
Wie läuft das wirklich im Alltag? Jetzt hast du als Zahnärztin mit Sicherheit ja auch PatientInnen aus, keine Ahnung, also aus Ländern, deren Sprache du auch nicht kannst. Hast du da selbst Erfahrungen, auch als Ärztin, aus Sicht der Ärztin, wie sowas dann im Alltag auch dich betrifft?
Ja, es wird ja immer häufiger, dass wir Patienten haben, die Sprache nicht beherrschen. Und manchmal ist es sehr schwierig, wenn die Patienten keinen Übersetzer mitbringen. Meistens sind es die Kinder, die für die Erwachsenen, für die Eltern übersetzen. Diese können aber nicht immer das alles verstehen und nicht nachvollziehen. Dann weiß man auch nicht, ob das Kind den Eltern das richtig übersetzt hat. Es ist schwierig, aber irgendwie kriegt man es immer hin.
Also es gibt da gar nicht irgendwie eine, keine Ahnung, Musterlösung, dass die Stadt oder das Land oder wem auch immer jedem Patienten, jeder Patientin automatisch einen Übersetzer bereitstellt oder sowas, wäre ja auch eine Lösung.
Nicht, dass ich wüsste. Also ich wüsste jetzt nichts davon. Kann natürlich auch sein, dass es Helfer gibt in der Stadt, aber es wäre ja auch sehr aufwendig. Mhm. Ne? Also es wäre ja sehr aufwendig, wenn man bei jedem Krankenbesuch, wenn die Stadt jemanden zur Verfügung stellen müsste. Deshalb finde ich eigentlich, wir haben ja auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, sehr viel Personal, Ärzte, die die verschiedene Sprachen sprechen. Und deswegen ist immer ein Multikulti auch im Personal heutzutage eine Bereicherung.
Das sowieso, nicht nur aus dem Grund, aus vielen anderen Gründen auch. Ja. Jetzt hast du aber auch gesagt, du siehst, dass die Verantwortung beim Patienten, bei der Patientin, dass sie ja die Sprache können muss. Dein Beitrag heute, der wurde ja auch in der Rheinzeitung gebracht und hat auch einige Kommentare bei Facebook zum Beispiel hervorgerufen. Ich erinnere mich an einen Kommentar, den ich gelesen habe. Die Leute sollen sich doch uns anpassen und nicht wir denen. Wie antwortest du jetzt auch in Bezug auf deine Veranstaltung, auf so eine Äußerung?
Also ich muss tatsächlich sagen, dass ich, als das in die Rheinzeitung gekommen ist, sehr viele Anmeldungen bekommen habe und tagsüber damit beschäftigt war, die Anmeldungen entgegenzunehmen und die Kommentare nicht mitbekommen habe. Es ist aber für mich nichts Neues. Ja, das war ja auch teilweise der Grund, warum ich in der Politik mitgemacht habe, damit ich mitreden kann. Und ich bin so aufgewachsen. Ich bin mit rassistischen Kommentaren und seitdem wir Facebook und diese sozialen Medien haben, quasi so groß geworden, dass es, das gehört eigentlich schon zum Alltag.
Schlimm dazu. Genug.
Ja. Ja.
Schlimm genug.
Das ist für mich nichts Neues. Es schreckt mich mittlerweile auch nicht mehr ab und bin es auch ein bisschen leid. Ich bin auch mittlerweile müde, immer wieder darauf eingehen zu müssen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich es nicht mitbekommen habe. Und ja.
Ja, also man muss ja auch einfach sagen, also es ist ja völliger Quatsch, dass sich jeder quasi einem, also uns fügen muss. Was ist überhaupt uns in dem genau? Also in dem Zusammenhang ist nicht jede Person auch ohne Migrationshintergrund unterschiedlich. Also uns gibt es ja überhaupt nicht. Also es ist einfach Quatsch, dass es nur einen richtigen Weg zum Leben geben sollte, ne?
Also,
es geht ja auch gar nicht darum, dass man irgendwelche ausländische oder andere Werte für richtig hält oder annimmt oder sie akzeptiert, sondern es geht darum, erstens haben wir hier im Land eine Religionsfreiheit, ja, und es gibt immer mehr Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind oder auch Deutsche, die gar keinen Migrationshintergrund haben, die zum Islam konvertieren. Es geht darum, Verständnis oder quasi zu verstehen, warum jemand wie denkt und das dann quasi im Alltag in der medizinischen Branche anwenden zu können, um einfach den Patienten Hilfestellung zu leisten.
Was ja total wichtig ist.
Genau, ich denke auch, dass das eigentlich kein Gegenargument gegen diese Veranstaltung ist, sondern ein ganz, ganz großes Plusargument und es eigentlich dafür sprechen könnte, dass eigentlich für so viel mehr Themen, kultursensibel, aber auch vielleicht geschlechtersensibel oder was auch immer für alles sensibel, solche Veranstaltungen stattfinden. Deswegen finde ich das eine total tolle Veranstaltung. Vielen Dank auch für deine Organisation dabei.
Ja,
ich denke, der Werbeblock, der war zu Recht jetzt lang und zu Recht haben wir über diese Veranstaltung gesprochen. Du hast es aber gerade selbst angesprochen. Du bist selbst auch oft schon Opfer von Rassismus geworden und ich glaube, das ist ein Thema, was wir hier im Podcast noch auf jeden Fall nicht ausführlich genug. Ich bin gerade überlegen, ob wir überhaupt schon mal über das Thema gesprochen haben. Deswegen wollen wir auch heute auf jeden Fall die Chance nutzen, über dieses Thema zu sprechen. Du hast gesagt, du hast damit schon Erfahrung gemacht, oder was heißt schon, du hast damit dein Leben lang Erfahrung gemacht. Kannst du da konkret was berichten oder ist es so viel, dass du gar nicht jetzt dir eine Sache rauspicken kannst?
Thema Rassismus, ist schwierig. Also es gibt ja immer wieder Debatten, zum Beispiel das Thema Kopftuch ist immer aktuell. In Koblenz hatten wir ja auch das Thema Burkini, wo wir sehr viel...
Was zum Glück ja wieder gekippt wurde dann, der Beschluss. Ja.
Genau. Und
aber erzähl mal, was war der Beschluss? Vielleicht für die HörerInnen, die das nicht mitbekommen haben.
Ja, es ging ja darum, dass der Koblenzer Stadtrat entschieden hatte, ein Burkini-Verbot einzuführen. Und das wurde dann vom ist auch durchgegangen mit einer knappen Mehrheit. Und dann hat das Oberverwaltungsgericht das dann nochmal gekippt.
Man muss dazu sagen, da war die Grünen noch nicht die stärkste Fraktion im Stadtrat, als das beschlossen wurde.
Genau.
Das nur nochmal an der Stelle.
Ja, wir hatten ja auch schon mal kurz vorher telefoniert, da hast du ja auch mir da schon erzählt, dass eine Sache dich besonders stört, die Kopftuchdebatte. Und was stört dich daran so sehr? Also blöd wieder gefragt, aber ja.
Also die Kopftuchdebatte ist wirklich das ist ein Teil meines Lebens. Ja, ich bin so groß geworden mit dieser Debatte und mich stört es am meisten, dass die Betroffenen wir gar nicht gefragt werden. Es sind irgendwelche Personen, es ist die Politik, sind die Medien, es ist irgendjemand, der es besser weiß als wir, als eine Frau, die selbst das Kopftuch trägt. Und mich stört es am meisten, dass andere entscheiden wollen, was ich auf dem Kopf zu tragen habe. Und dass in diesem Stück Tuch so viel hineininterpretiert wird und so viel unterstellt wird, ohne die Frau gefragt zu haben. Das stört mich am meisten.
Dann nutzen wir doch mal die Chance und fragen die Frau.
Ja, man trägt das Kopftuch. Es ist ein Gebot Gottes. Es steht im Koran, wie auch viele andere Gebote. Das Kopftuch macht aber immer mehr immer mehr Schlagzeilen in den Medien, weil es ein Gebot ist, wenn die Muslime das umsetzen und es ernst nehmen, es was Sichtbares ist. Dass ich 5-mal am Tag bete, das sehen die meisten Menschen nicht, weil ich das zu Hause mache. Oder wenn ich faste und nichts esse, das kriegt niemand mit. Aber Kopftuch ist ein Gebot, das sieht man. Ja, es ist ein Symbol, da wird die Frau als muslimische Frau erkannt. Und deshalb, ja.
Und hast du denn schon mal Diskriminierung jetzt konkret wegen deinem Kopftuch gehabt?
Ja, immer. Also ist traurig, aber wahr. Ich bin so aufgewachsen, dass ich zu Schulzeiten für gleiche Noten mehr machen musste. Gewisse Unterstellungen, dass wir nicht das verstehen können, gewisse Sachen sind immer da seitens der Lehrer, leider. Dann auch das Gleiche auch an der Uni. Und später auch bei der Jobsuche. Ich hatte Glück, dass ich immer, wenn ich was gesucht habe zu einem Zeitpunkt, auch immer was gefunden habe. Aber auch einige Absagen bekommen habe, wo mir konkret gesagt wurde, dass ich die Absage bekomme, weil ich ein Kopftuch trage. Und das finde ich sehr schade, weil ich die Erfahrung auch gemacht habe, dass es den Patienten, egal woher sie kommen, gar nicht stört. Und die Angst vieler Arbeitgeber ist einfach, dass vielleicht die Patienten ausbleiben oder weiß ich nicht, welche Ängste sie mitbringen. Und das ist aber gar nicht der Fall. Und die Menschen, die hilfesuchend kommen, die freuen sich. Wir haben ein extremes Personalmangel und viele Frauen in der medizinischen Branche werden einfach wegen Kopftuch nicht eingestellt. Und ich kenne sehr viele, Gott sei Dank habe ich bisher die Erfahrung nicht gemacht, aber ich habe sehr viele Freundinnen, die 700 Bewerbungen geschrieben haben und nur wegen einem Kopftuch nicht eingestellt werden.
Was denkst du, wie könnte man diese Debatte, die ja einfach allgegenwärtig ist und auch schon lange ist, irgendwie die richtige Richtung führen, dass sie entweder komplett verschwindet, das wäre wahrscheinlich das Beste, weil jeder kann machen, was er will oder was sie will. Was wäre so deine Idee, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann?
Da sind ja die muslimische Betroffene ja auch in die Verantwortung. Indem, wie zum Beispiel ich veranstalte Programme, ich lade Menschen dazu ein, an Vorträgen teilzunehmen, wo ich die Menschen aufkläre, über den Islam erzähle. Das wäre zum Beispiel das eine. Das andere ist aber, irgendwann ist es so ermüdend, dass man dass man sich einfach erhofft, dass diese Medien und auch die Politik einfach fair ist. Und dass wir haben in Deutschland ein Problem mit Rassismus und dass man das Problem beim Namen nennt und nicht umschreibt und nicht in dieses Stück Tuch so viel hineininterpretiert, sondern ganz nach dem Motto Leben und Leben lassen.
Ja, total. Also ich bin auch so ein bisschen sprachlos von deinen Erfahrungen, die du machen musstest, weil es einfach für mich total unvorstellbar ist, dass jemand so diskriminiert wird. Weil es ist alltäglich, sagst du ja, für ganz, ganz viele Personen in Deutschland, was einfach total schlimm ist. Aber ich finde es auch krass, dass das so ausgesprochen wird, ne? Also dass dann wirklich gesagt wird, wir stellen dich nicht ein wegen dem Kopftuch. Also da kommt ja der ich finde es schon trotzdem krass, dass auch Arbeitgeber eben so reagieren und wirklich so offen rassistisch und diskriminierend sind. Ich meine, ist jetzt nicht viel besser, wenn man es verstecken würde, aber...
Ja, ich muss. Du hast es aber, Kim, gut erkannt. Das ist auch das Erschreckende, was mich selbst erschreckt hat. Ich finde es noch nicht einmal so schlimm, eine Absage zu bekommen. Es kann ja 100 Gründe haben, sondern dass die Menschen sich heutzutage sogar sich trauen, und es sind ja auch leider studierte Akademiker, Menschen, die eine Praxis aufgebaut haben und vor allem Ärzte, die auch mit Menschen zu tun haben, dass auch aus so einer Branche dann so viel Rassismus kommt und dass es noch einen Schritt weiter geht, dass sie sich auch schon trauen, das ins Gesicht zu sagen. Ja, also es wird immer schlimmer.
Jetzt beschreibst du das im beruflichen Alltag. Wie sieht es denn aus im politischen Alltag und im privaten Alltag? Ist es dann die gleichen Probleme, andere, weniger, mehr?
Privat habe ich ja keine rassistischen Probleme, weil meine Familie ja einen Migrationshintergrund hat.
Ja, aber auch zum Beispiel, wenn du jetzt durch Koblenz läufst, durch die Löschstraße und dann Oder in der Kneipe oder sonst wo, wo du unterwegs bist?
Nee, also so muss ich auch sagen, ich persönlich habe noch nie einen rassistischen Anschlag weder im Stadtrat von den Kollegen erfahren. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu den Stadtratskollegen, habe auch eher das Gefühl, dass ich unterstützt werde und habe noch nie negative Erfahrungen gemacht. Ganz im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass gerade die Menschen, die keinen Kontakt zu den muslimischen Menschen haben und Ängste haben, die Möglichkeit jetzt haben, das abzubauen, weil sie mich sehr nah erleben. Und auch so im Alltag, wenn ich durch die Stadt gehe, Koblenz ist eine sehr schöne, lebenswerte Stadt, auch für mich.
Das ist ja immerhin etwas. Genau. Aber nochmal kurz auf den Stadtrat. Du bist die einzige Muslima im Stadtrat oder seid ihr mehrere?
Nein, ich bin die einzige Muslima und ich kann es nicht, weiß es nicht genau, aber ich habe gesagt bekommen, als ich in den Stadtrat berufen wurde, dass ich die erste muslimische Frau bin, die im Koblenzer Stadtrat sitzt und auch die erste mit einem Kopftuch.
Große Errungenschaft.
Das ist, ja. Das ist auf jeden Fall Glückwunsch an dich, aber eigentlich auch traurig, oder? Also dass es so, ja, so ist, ist ja gar nicht mal so gut. Also für dich schön, dass du die Erste bist, aber ich sag mal, wenn man von Vielfalt in der Gesellschaft spricht, dann sollte die sich ja auch irgendwie in den Parlamenten niederschlagen und damit eben auch im Stadtrat. Und das tut sie jetzt mit dir teilweise, aber eigentlich traurig, dass es so lange gedauert hat und dass es immer noch so wenig ist, oder?
Ja, da gebe ich dir recht. Es ist sehr schade, dass es, ich meine, wir haben ja Muslime seit über 60 Jahren in Deutschland und dass ich die Erste bin und dass es auch keine Selbstverständlichkeit ist. Dass es immer noch so was Besonderes ist, dass ich hier sitze und sagen kann, hey, ich habe hier eine Wahl gewonnen und mit Kopftuch und dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Das ist muss aber auch auf der anderen Seite sagen, auch sehr anstrengend. Also, das ist, man ist irgendwie immer in einer Situation, sich verteidigen zu müssen, sich rechtfertigen zu müssen. Und ich bin hier geboren und aufgewachsen und Deutschland ist meine Heimat. Ich kenne kein anderes Land. Und trotzdem gehört man oft nicht als eine Selbstverständlichkeit dazu.
Und es ist ja auch, also du wirst ja auch dann auf dieses Thema irgendwie auch reduziert, beziehungsweise immer in diese Schublade reingesteckt, ohne dass du da rein wolltest. Also ich sage jetzt mal, wenn wir hier Leute jetzt im Podcast ja auch einladen, aus thematischen Gründen, jetzt war das hier auch was Thematisches, aber das ist ja jetzt kein Thema über Rassismus, wo du gerne drüber sprechen willst, sondern du sprichst ja drüber, weil du was ändern willst. Andere reden über Themen, weil sie das unbedingt wollen, aber du wirst so reingedrängt quasi in diese Rolle. Das verstehe ich dann, wenn man dann sagt, ja, man ist ermüdet irgendwann davon, weil man macht das ja nicht freiwillig über Rassismus reden, sondern man muss darüber reden, aber eigentlich will man das ja gar nicht.
Ja, es ist so. Deswegen bin ich auch nicht nur im Beirat für Migration und Integration, wo ich aber auch sehr gerne drin bin, aber auch natürlich gewollt war von allen, dass ich da reingehe, weil ich halt auch einfach die Fachexpertise für dieses Gremium mitbringe. Ich bin aber auch in anderen Gremien wie Schulträgerausschuss. Ich interessiere mich für das Bildungssystem, für Schulen und so weiter, im Kulturausschuss, im Gleichstellungsausschuss. Also ich habe auch andere Themen besetzt, die mich sehr interessieren und mache auch bewusst in anderen Themen mit, weil es mir auch Spaß macht. Und ja, man will nicht immer über das Thema Rassismus reden. Und deswegen, das ist auch das Traurige, wir reden so viel über Muslime und über die Probleme, die sie anstellen und über Kopftuch. Aber das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, hat denn schon jemand über das Problem, was die muslimische Patienten in den Kliniken als Patient haben, darüber schon mal geredet und wollte eine Lösung anbieten, um dann, wenn man wirklich Muslimen helfen will, dann mit solchen Vorträgen, mit solchen Veranstaltungen und ein Miteinander fördern und nicht wieder ein Thema aufzumachen, was Schlagzeilen macht und was die Leser hören wollen.
Du hast auch Schlagzeilen gemacht. Also es war ein großer Artikel in der Zeitung.
Ja, das stimmt.
Nee, also, ja, aber muss man auch mal schaffen.
Ja, also, das stimmt.
Deswegen da nochmal vielen, vielen Dank für diese tolle Aktion, für diese wunderbare Veranstaltung. Ich bin sehr gespannt. Ich kann leider nicht teilnehmen, weil meine Frau an dem Tag Geburtstag hat. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.
Ja, kann ich verstehen.
Da bin ich anderweitig beschäftigt. Ja. Aber kann man die dann noch nachgucken, wird die aufgezeichnet, die Veranstaltung?
Ja, die wird aufgezeichnet und ich hoffe, dass wir die dann veröffentlichen können. Aber die technischen Sachen muss ich noch tatsächlich noch klären.
Okay. Aber das wäre ja gut. Wenn man das kann, dann können wir den Link auch noch mal reinstellen.
Genau,
ne?
Dann informieren wir darüber auf jeden Fall auch noch mal.
Genau.
immer wenn wir hier auch Stadtratsmitglieder haben, reden wir auch mal über den Stadtrat, beziehungsweise über die, ja, die Arbeit in der Fraktion hatten wir zuletzt als großes Thema mit den beiden oder zwei der neuen Vorsitzenden im Stadtrat. Wir haben auch zuletzt drüber gesprochen, über die Stimmung im Stadtrat. Das hast du eben beschrieben, dass sie prinzipiell jetzt nicht, jetzt reden wir wieder über Rassismus, aber nicht in die Richtung aufgeladen wäre. Jetzt sitzen da ja aber auch zumindest mal eine Partei drin, die dafür bekannt ist, auch mal durchaus rassistisch zu sein. Gab es da schon irgendwelche, ja, ich sag mal, Konflikte oder aufgeheizte Stimmungen zum Teil?
Es ist tatsächlich so, dass ich wirklich noch nicht direkt oder Gott sei Dank nicht mit dem Thema Rassismus in Zusammenhang geraten bin. Ganz am Anfang der Legislatur gab es mal eine Anfrage über gewissen Moscheen. Und da hat die Stadtverwaltung Koblenz geantwortet. Da musste ich nichts machen, sonst hätte ich dazu Stellung genommen. Und sonst muss ich echt sagen, dass ich keine Probleme hatte. Ich habe mich auch darüber gewundert, weil muss zugeben, dass ich auch damit gerechnet habe, dass es noch irgendwie Wind geben wird. Ja, wenn es um Kopftuch geht, dann gibt es ja so viele Informationen und Schlagzeilen und es brennt überall. Und dann habe ich bei den Grünen mitgemacht, eine Wahl gewonnen, bin im Stadtrat und alles ist so ruhig. Gott sei Dank.
Sehr schön. Ja.
Das ist halt das auch das Traurige, dass dann wenn man mal keinen Rassismus erlebt, dass es dann auffällt.
Ja.
Ja, aber an dieser Stelle wirklich an den Stadtrat von Koblenz, ich habe mich noch nie irgendwie rassistisch behandelt gefühlt.
Das bleibt hoffentlich auch so.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also generell kann man nur hoffen, dass sich das Problem einfach generell bessern wird. Und
ich glaube, es hängt viel mit Wissen zusammen, Wissen übereinander und da trägt deine Veranstaltung auf jeden Fall dazu bei.
Bin eine starke Frau, die am Angst.
Das hilft immer.
Das merken wir auf jeden Fall. Finde ich super.
Ja.
Jetzt sagst du gerade, Moscheen kann man immer besuchen. Ich persönlich war, glaube ich, erst ein einziges Mal in meinem Leben in der Moschee, fand es damals sehr beeindruckend. Vielleicht auch interessant für unsere HörerInnen, aber jetzt reden wir schon über kultursensiblen Umgang. Was muss ich beachten oder wie komme ich denn dazu, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal in eine Moschee, vielleicht mal mit den Menschen da vor Ort ins Gespräch kommen, mir das einfach mal alles angucken, um was über die Menschen zu erfahren. Wie kann ich das machen und worauf muss ich achten?
Ja, also in Koblenz ist eine Stadt, da gibt es sehr, sehr viele Moscheen, sehr große und sehr schöne Moscheen von verschiedenen islamischen Richtungen. Und das Schöne ist auch, dass die muslimische Gruppierungen, egal in welche Richtung, ob das türkische Moscheen sind oder pakistanische Moscheen, auch untereinander kooperieren. Was viele nicht wissen, für viele ist der Islam die Muslime oder der Islam. Aber der Islam hat auch innerhalb sehr viele verschiedene Gruppierungen. Und sehr viele unterschiedliche Richtungen. Und je nachdem, wen man besucht und wo man hingeht, gibt es immer andere Regeln. Aber es ist nicht so kompliziert, wie man denkt und so viele Gedanken, wie sich viele machen. Wir freuen uns über jeden, der die Moschee besuchen will und das kennenlernen will. Der kann so kommen, wie er ist.
Ja. Ich habe das mal mit der Schule gemacht. Ich fand das total cool.
Ja, im besten Fall macht man das ja auch mit der Schule. Ich bin ja selbst Religionslehrer und da ist es natürlich auch ein Teil davon, dass man auch in andere Gotteshäuser mal reinschnuppert. Und ich glaube, es lohnt sich für jeden. Ich habe es eben schon gesagt, es geht am Ende darum, einfach was zu wissen, weil Wissen nimmt oft die Angst.
Ja.
Angst, die auch gar nicht begründet ist, wenn man es erstmal weiß.
Ja, wobei diese ganzen Islamdebatten und die Islamphobie, die ich manchmal schon nachvollziehen kann, die kommt ja nicht von irgendwo, ja. Sie wird ganz gezielt von den Medien auch gesetzt. Und natürlich, wenn Menschen das nicht kennen, weil wir halt auch eine Minderheit sind, dann führt es zur Angst. Und wenn ich überlege, ich bin jetzt 31, seit 31 Jahren mache ich diese Debatten mit. Und ja, da kann ich auch verstehen, wenn man 31 Jahre lang Angst eingejagt wird, dass man dann halt unter Ängste leidet.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich ist es leider so, dass bei allen Sachen, die anders sind, manche Personen halt eben nicht offen gegenüber sind. Ne? Also egal, ob es jetzt Religion ist oder sexuelle Orientierung oder sowas. Ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele Punkte, wo also die Vielfalt darstellen, aber einfach manche Personen nicht offen dafür sind, leider. Ne?
Ja, aber auch da wieder wahrscheinlich, weil sie einfach zu wenig darüber wissen oder zu wenig Menschen einfach kennen. Und das probieren wir ja auch hier durch den Podcast zu ändern, indem wir genau mit solchen, über solche Themen sprechen und mit Menschen sprechen und das alles einfach mal aufarbeiten.
Ja, das ist halt auch zum Beispiel, bevor ich in den Stadtrat gekommen und gewählt wurde, da habe ich auch mal von jemandem gehört, der so Ängste hätte, was wird denn passieren? Und wenn ich mir überlege, was vorher für Spekulationen gibt, wenn eine muslimische Frau Politik macht und was ist in den letzten 2,5 Jahren im Rat passiert, ich habe noch niemandem was angetan. Ja, aber wenn ich mir die Ängste betrachte, dann tun mir die Menschen wirklich manchmal leid, was für Ängste sie mitbringen. Ja, also im Islam gibt es eine Trennung von Staat und Religion. Und die Politik muss für alle Menschen gleich sein. Und das oberste Gebot ist auch, dass man sich an die Regeln und an das Gesetz des Landes hält. Und das ist die Demokratie und das gilt auch für alle Muslime. Und das Schöne ist auch noch, dass die demokratischen Werte sich nicht mit den islamischen Werten widersprechen. Deswegen kann ich auch meine Religion mit der Demokratie vereinbaren.
Auch sehr interessant. Haben wir ja auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, also generell, wie sich Religionen ja auch mit dem Grundgesetz zum Beispiel irgendwie verhalten und sowas. Und irgendwie, also wir sind auch so ein bisschen zum Schluss gekommen, dass Religionen ja auch so eine Wertevermittlung sind. Genau. Und diese Werte finden sich ja halt, also unabhängig jetzt von der Religion, einfach in unseren Gesetzen wieder, ne? Also, ja.
Es ist aber manchmal sehr anstrengend. Ja, man weiß, also gerade wenn ich zum Beispiel bei einer Zeitung ein Interview gebe oder hier beim Podcast, ich bin mir sicher, es werden immer Aussagen dann aus dem Zusammenhang gerissen. Man muss dreimal überlegen, was man sagt. Man muss viel mehr aufpassen, gerade wenn es veröffentlicht wird, was gesagt wird, was gepostet wird. Manchmal sind es so ganz normale Aussagen, die dann so schlimm dargestellt werden. Es ist nicht einfach, in Deutschland als muslimische Frau mit Kopftuch zu leben. Das muss man auch sagen. Leider.
Aber, und das freut mich ganz persönlich, du hast gesagt, in Koblenz lässt es sich trotzdem aushalten.
Auf jeden Fall.
Und umso schöner, auch wenn du auf jede Aussage achten musst, und das probieren wir ja auch, wir wollen auch nicht, dass hier irgendwas gegen uns verwendet wird. Genau. Umso schöner, dass du heute hier unser Gast bist.
Ja, danke schön.
Und ich glaube auch heute wieder eine super spannende Folge.
Total,
Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
Und für dein Engagement.
Wirklich. Ja, sowieso. Ja. Nochmal der Werbeblock zu deiner Veranstaltung, an der wir und ich hoffe dann ich auch im Nachgang teilnehmen können. Und ja, wie gesagt, liebe Hörerinnen, guckt mal rein auf unsere Verlinkungen. Da findet ihr dann auch Marinas E-Mail-Adresse, wo ihr euch anmelden könnt. Du hast aber eben gesagt, ihr habt schon über 100 Anmeldungen, glaube ich, ne?
Ja.
Also super. Ich bin gespannt.
Für eine Online-Veranstaltung alleine, ne? Also ich habe, glaube ich, noch nicht an so einer großen teilgenommen. So.
Ja, also das scheint ja auf jeden Fall dann doch, du hast eben gesagt, hat man überhaupt schon mal darüber gesprochen. Scheinbar ist es ein Thema, wo darüber gesprochen werden sollte. Und da triffst du wohl dann den Nerv. Und super, klasse.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank, Kim.
Ja.
War mal wieder eine Ehre. Ein Fest. Und wir hören voneinander und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.